NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages. Im Mittelpunkt dieser Ausgabe steht das Ende des INF-Vertrages, der die Stationierung von Raketen mit mittlerer Reichweite in Europa verbietet. Dazu auch unser Kommentar. Außerdem neues Kandidatenduo für den SPD-Parteivorsitz. Fridays for Future demonstriert in Dortmund. Britische Konservative verlieren Nachwahl und haben nur noch einen Sitz Mehrheit im Unterhaus. Saudi-Arabien erlaubt Frauen erstmals Auslandsreisen. Der Zollstreit zwischen China und den USA eskaliert und der Sport im Echo des Tages. Im Studio begrüßt Sie Ferdinand Klien. US-Präsident Donald Trump hat den Ausstieg des Westens aus dem INF-Vertrag forciert. Im Kongress dagegen wollen nun Republikaner und Demokraten gemeinsam doch etwas in Richtung Abrüstung bewegen. Thorsten Teichmann weiß mehr.
Für Washington ist der Fall klar. Russland habe gegen den INF-Vertrag verstoßen, so der Vorwurf. Das russische Militär habe Mittelstreckenraketen entwickelt, die eigentlich verboten sind. Schon US-Präsident Obama hatte über einen Ausstieg nachgedacht, aus Frust über das russische Verhalten. Vor einem Jahr kündigte sein Nachfolger Trump das Ende des Vertrages an. Ein neues Abkommen ist nicht in Sicht. Vielmehr hat das Pentagon bestätigt, seit 2017 an einer neuen Rakete mit mittlerer Reichweite zu arbeiten, berichtet der Guardian. Bisher im Rahmen des Vertrages, ab sofort auch darüber hinaus, zitiert die Zeitung eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums. Im US-Kongress haben Senatoren der Republikaner und der Demokraten einen Entwurf eingebracht, mit dem sie den verbliebenen Abrüstungsvertrag, das New START-Abkommen, retten wollen. Es begrenzt die Zahl der strategischen Abschussrampen für Atomraketen und läuft 2021 aus. Ende Juni hatten US-Präsident Trump und Russlands Präsident Putin auf dem G20-Gipfel in Japan über die Gefahren eines neuen Wettrüstens gesprochen.
NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat Moskaus Vorschlag für ein Moratorium zur Stationierung von Mittelstreckenraketen abgelehnt. Dennoch wolle sich das westliche Verteidigungsbündnis weiterhin defensiv verhalten. Jakob Mayer berichtet aus Brüssel.
Russland ist allein verantwortlich für das Aus des INF-Abrüstungsvertrages, sagt NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Die russischen Raketen vom Typ SSC-8 können nach seinen Worten nukleare Sprengköpfe tragen und europäische Städte ohne lange Vorwarnzeit erreichen. Es gibt keine neuen US-Raketen in Europa, so Stoltenberg, aber es gibt neue russische Raketen in Europa. Ein klarer Verstoß gegen Moskaus internationale Verpflichtungen, den die NATO bedauere. Die Allianz will darauf nach Angaben des Generalsekretärs ausgewogen, koordiniert und defensiv reagieren. Als mögliche Optionen nannte er zusätzliche Militärübungen, Überwachung und den Ausbau der Luft- und Raketenabwehr. Wir wollen kein neues Wettrüsten, betonte Stoltenberg. Es gehe um wirksame und glaubwürdige Abschreckung.
Die russische Sicht zum Ende des INF-Vertrages schildert nun unser Korrespondent Stefan Lag aus Moskau.
Das mit dem heutigen Tag der INF-Vertrag über das Verbot landgestützter atomarer Mittelstreckenwaffen endet, haben aus russischer Sicht allein die USA zu verantworten. Der Streit dreht sich vor allem um ein russisches Waffensystem mit der Bezeichnung SSC-8, das in der Lage sein soll, Marschflugkörper mit einer Reichweite von mehr als 2000 Kilometern abzufeuern, was nach Ansicht Washingtons gegen das INF-Abkommen verstößt. Dies wird allerdings von Moskau dementiert. Die Flugkörper blieben unter einer Reichweite von 500 Kilometern und seien damit erlaubt. Vor allem ärgert man sich im Kreml darüber, dass alle Angebote, die Waffensysteme vor Ort unter die Lupe zu nehmen, von den USA abgelehnt worden seien. Gleichzeitig wirft Russland den USA und auch der NATO vor, mit dem Raketenabwehrsystem in Rumänien selbst den INF-Vertrag gebrochen zu haben. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums Sacharowa sprach von einem historischen Tag, allerdings mit negativer Bedeutung.
Dies ist ein Paradebeispiel dafür, wie komplexe Probleme in der heutigen Welt nicht angegangen werden sollten. Anstatt ein Instrument aufrecht zu erhalten, erleben wir dessen Zerstörung. Anstatt eine Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen, die darauf abzielt, der Welt mehr Stabilität und Sicherheit zu geben, sehen wir Schritte in genau die entgegengesetzte Richtung.
Doch es gibt nicht nur Bedauern auf russischer Seite, die Verärgerung sitzt tief. Vor allem wird offensichtlich, dass das Vertrauen zwischen Russland auf der einen und den USA und der NATO auf der anderen Seite nachhaltig gestört ist. Russlands stellvertretender Außenminister Rjabkov warf NATO-Generalsekretär Stoltenberg vor, im Zusammenhang mit dem INF-Vertrag amerikanischer Desinformation aufzusitzen. Stoltenberg hatte beteuert, man wolle keinen Rüstungswettlauf, Russland müsse sein Verhalten ändern. Rjabkov kommentierte dies mit den Worten, solchen Beteuerungen könne man keinen Glauben schenken, die NATO sei ein unzuverlässiger Partner. Der russische Militärexperte Ivan Konowalow glaubt, dass vor allem die Europäer die Konsequenzen der Beendigung des INF-Vertrages zu tragen haben.
Warum wurde der Vertrag 1987 unterschrieben? Aus einem einfachen Grund. Damit in Europa das Gefühl des Kalten Krieges beendet wird. Also damit die Amerikaner dort nicht ihre Raketen stationieren, die unter diesen Vertrag fallen. Und damit auch wir auf unserem Territorium und in den Ländern des Sowjetblocks keine derartigen Raketen stationieren.
Doch Russland scheint auch entschlossen zu sein, notfalls den USA atomare Mittelstreckenraketen vor die Haustür zu setzen. Sollten nukleare Mittelstreckenwaffen in Europa stationiert werden, würde man entsprechend reagieren und solche Waffen in der Nähe der Vereinigten Staaten stationieren. Nach Einschätzung von Experten kommen aus russischer Sicht hierfür Venezuela oder Kuba in Betracht.
Was halten die Parteien im Deutschen Bundestag vom Aus für den INF-Vertrag? Uli Haug hat deren Reaktionen zusammengestellt.
In Berlin herrscht Einigkeit. Das Ende des INF-Vertrags ist ein großer Schaden für die Sicherheit in Europa. Der FDP-Fraktionsvize Lambsdorff fordert deshalb regionale Rüstungskontrollvereinbarungen. EU, NATO und Russland sollten beispielsweise über ein Stationierungsverbot für Mittelstreckenraketen in Reichweite europäischer Ziele verhandeln. Den russischen Vorschlag, ein Moratorium auf die Stationierung von Kurz- und Mittelstreckenraketen einzurichten, kritisierte der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter im RBB. Da Russland schon 90 bis 100 Raketensysteme mit einer Reichweite von 2500 Kilometern habe, sei das ein trickreicher Vorstoß. Denn der Westen könnte dann bei einer Übereinkunft mit Russland nicht mehr reagieren. Der Verteidigungspolitiker der Linksfraktion Pflüger sieht die Bundesregierung in der Pflicht. Sie müsse die USA explizit darauf hinweisen, dass es in Deutschland keine neuen Atomwaffen geben darf. Außenminister Maas hat sich für umfassendere Abrüstungsgespräche ausgesprochen. Dabei solle es nicht nur um atomare Mittelstreckenraketen gehen, auch für Cyberwaffen und den Einsatz von Killerrobotern gebe es keine internationale Regeln, so der SPD-Politiker im Deutschlandfunk.
Wird das Ende des INF-Vertrags die NATO stärken oder die unterschiedlichen Interessen innerhalb des Bündnisses deutlicher werden lassen? Hören Sie den Kommentar um euch des Tages von Astrid Korall.
Das Ende des INF-Vertrags kommt nicht überraschend. 6 Monate waren nach der Kündigung durch die USA im Februar Zeit, dieses gerade für Europa so wichtige Rüstungskontrollabkommen noch zu retten. Doch es gab kein einziges Mal Anzeichen dafür, dass das gelingen könnte. Die NATO, die sich der Linie der USA angeschlossen hatte, appellierte mehrfach an Russland, sich wieder vertragstreu zu verhalten, erfolglos. Moskau beharrt darauf, dass sein Raketensystem nicht gegen den INF-Vertrag verstößt. Gleichzeitig war auch von US-amerikanischer Seite kein ernsthaftes Bemühen erkennbar, das Abkommen retten zu wollen und auf Vorwürfe, die Russland wiederum erhoben hat, einzugehen. Dass das Interesse am Erhalt so begrenzt war, hat seine Gründe. Der Vertrag verpflichtet nur die USA und Russland, keine landgestützten atomar bestückbaren Mittelstreckenraketen zu besitzen und zu stationieren. Seit 1987, als er unterzeichnet wurde, ist die Welt aber eine andere geworden. China und andere Staaten sind mittlerweile aufstrebende Militärmächte, sie sind aber nicht an das Abkommen gebunden. Außerdem verbietet es nicht, dass zum Beispiel nukleare Raketen von Schiffen aus abgefeuert werden können, was heute technisch möglich ist. Trotzdem ist es falsch, dieses Abkommen nun in den Geschichtsbüchern verschwinden zu lassen. Es hat nach wie vor eine hohe symbolische und politische Bedeutung. Sein Aus schafft neue Unsicherheiten und führt zu der nachvollziehbaren Sorge, es könnte zu einem neuen Rüstungswettlauf kommen. Den Europäern führt es mal wieder vor Augen, dass ihre Sicherheitsinteressen derzeit, anders als in den 80er Jahren, nicht viel zählen und dass sie ohne eine ausreichende europäische Verteidigungsfähigkeit verwundbar und auf die USA angewiesen sind. Auch für die NATO birgt das Ende des INF-Vertrags Risiken. Noch rühmt Generalsekretär Jens Stoltenberg die Einigkeit der Bündnispartner. Mit der könnte es vorbei sein, wenn über die Stationierung neuer nuklearer Atomwaffen in Europa vehementer als bislang diskutiert werden sollte. Derzeit schließt Stoltenberg eine solche Stationierung aus. Abhängig von Russlands weiterem Vorgehen könnte sich aber eine neue Dynamik entfalten. In Deutschland ist der Widerstand gegen die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen groß. Osteuropäische Staaten wie Polen könnten dagegen genau das aus Sorge vor dem direkten Nachbarn Russland fordern. Fraglich, ob die Länder dann noch an einem Strang ziehen. Genauso fraglich ist, ob die USA überhaupt noch gewillt sind, den Europäern umfassenden Schutz zu garantieren. Nach dem Ende des INF-Vertrags sind die Augen nun auf den New START-Vertrag gerichtet. Dieses weitere wichtige Abrüstungsabkommen läuft bald aus. Eine Verlängerung ist nicht ausgemacht. Auch hier würden die USA wohl gerne China mit einbeziehen. Doch die Chinesen haben kein Interesse an solchen Verträgen. Für die Zukunft der weltweiten Rüstungskontrolle sind das wenig beruhigende Aussichten.
Astrid Korall kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. In einem Monat läuft die Bewerbungsfrist für den Vorsitz der SPD ab. Als drittes Duo meldeten heute die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange und Alexander Ahrens, Oberbürgermeister in Bautzen, ihre Kandidatur an. Allerdings benötigen sie noch die Unterstützung eines Landes- oder Bezirksverbandes oder von mindestens 5 SPD-Unterbezirken. Aus Berlin meldet sich Achim Wendler.
2 Oberbürgermeister, ein Ziel. Simone Lange war voriges Jahr gegen Andrea Nahles gescheitert, aber überraschend gut mit immerhin fast 28% beim Parteitag. Dadurch fühle sie sich nun bestärkt, teilt die Flensburger Oberbürgermeisterin mit. Sie tritt im Team an mit ihrem OB-Kollegen aus Bautzen, Alexander Ahrens. Er ist 53 Jahre alt, verheiratet mit einer Polizistin, hat 4 Kinder. Den beiden zufolge sind die Städte und Gemeinden die wichtigste gesellschaftliche Einheit in Deutschland. Insgesamt gibt es nun 3 Kandidatenteams für den SPD-Vorsitz. Neben Lange und Ahrens noch die Bundestagsabgeordneten Karl Lauterbach und Nina Scheer, sowie das Team Michael Roth, Staatsminister im Auswärtigen Amt, und Christina Kampmann, Landtagsabgeordnete in Nordrhein-Westfalen. Außerdem gibt es einen Einzelkandidaten, Hans Wallow, 79 Jahre alt, Bundestagsabgeordneter bis 1998. Gespannt wird in der SPD darauf gewartet, ob und wann sich noch politische Schwergewichte um den Vorsitz bewerben. Bundesfamilienministerin Giffey etwa oder vielleicht doch Niedersachsens Ministerpräsident Weil. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 1. September. Danach stellen sich die Kandidaten auf Regionalkonferenzen vor. Anschließend stimmt zuerst die Basis über die neue Führung ab. Formal entscheidend ist ein Parteitag Anfang Dezember.
Dritter Tag des Sommerkongresses von Fridays for Future in Dortmund. Und weil heute Freitag ist, sind die Schüler natürlich wieder auf die Straße gegangen. Unter anderem haben sie ein Hochhaus der RWE-Tochter Energy blockiert. Danach stand wieder Diskutieren und die praktische Arbeit in Workshops auf dem Programm. Michael Westerhoff fasst zusammen.
Hopp, 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 Kohlestopp, riefen die rund 1600 Demonstranten auf ihrem Zug durch die Dortmunder Innenstadt. Lange Reden gab's nicht, stattdessen setzten die Schüler auf Aktionen. Nach der kurzen zentralen Kundgebung vor dem Dortmunder Theater teilten sich die Demonstranten in 20 Gruppen auf, die an verschiedenen Stellen in der Innenstadt mit Aktionen auf den Klimaschutz aufmerksam machen wollten. Eine Gruppe blockierte kurzzeitig Straßen, um mit Autofahrern, vorzugsweise mit SUV-Fahrern, über Spritverbrauch und Klimaschädigung des Verhalten zu diskutieren. Eine andere Gruppe legte sich wie tot auf einen Platz, um ein eindrucksvolles Bild der Folgen der Klimaerwärmung zu zeigen. Zudem blockierten Schüler wegen des Braunkohleabbaus der RWE den Eingang des Hochhauses einer RWE-Tochter. Nach der Demo diskutierten die Schüler im Camp über die Zukunft der Bewegung. Wie soll es weitergehen? Wie kann das Interesse am Thema Klimaschutz in der Bevölkerung aufrechterhalten werden?
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will das Postgesetz ändern. Damit soll unter anderem der Verbraucherschutz verbessert werden, ebenso die Qualität bei der Brief- und Paketzustellung. Denn die Beschwerden der Kunden über den Postdienstleister häufen sich. Altmaiers Initiative ist grundsätzlich nicht schlecht, findet sogar die Opposition. Aber einer der zahlreichen Eckpunkte im Papier des Ministers sorgt für große Aufregung. Der lautet: Briefzustellung nur noch an 5 Werktagen. Dirk Rodenkirch berichtet aus Berlin.
Dabei geht es um Briefpost und nicht um Pakete. Das Ministerium will prüfen, ob Briefe nur noch an 5 statt an 6 Tagen die Woche zugestellt werden sollen. Das EU-Recht verlangt nur, dass der Briefträger 5 Tage die Woche kommt. Die Post drängt schon lange darauf, auf den Montag zu verzichten, weil der sich nicht lohne. Und auch das Ministerium verweist darauf, dass immer weniger Briefe verschickt werden. Die Grünen-Politikerin Katharina Dröge wirft Wirtschaftsminister Altmaier vor, er kündige besseren Verbraucherschutz Klimaschutz an und tue das Gegenteil.
Weniger Zustelltage für die Post, wie soll das eine Verbesserung der Service für die Kundinnen sein? Meine Oma kriegt dann nur noch an 5 Tagen die Woche die Post und muss trotzdem das höhere Porto zahlen. Das ist aus meiner Sicht ein schlechterer Service für die Post.
Auch bei der Gewerkschaft Verdi schrillen die Alarmglocken. Sie befürchtet einen Stellenabbau bei der Post. Sollten die Zustelltage reduziert werden, stünden mindestens 10.000 Arbeitsplätze auf der Kippe. In der Zustellung und in den Briefzentren, sagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Andrea Kosic. Das könne dem Bundeswirtschaftsminister nicht egal sein. Auch die Linke vermutet, dass es zulasten der Postmitarbeiter gehen würde, falls Briefe an weniger Tagen ausgetragen werden. Der Bundestagsabgeordnete Pascal Meiser warnte in der ARD davor, die Gewinninteressen der Postaktionäre in den Vordergrund zu stellen.
Das würde passieren, wenn man diese Rationalisierungsmaßnahmen voranbringt, um mit weniger Personal mehr Geld zu machen.
Auch der Koalitionspartner, die SPD, will nach eigenen Angaben bei Altmaiers Reform genau hinschauen. Eine mögliche Verkürzung der Briefzustellung wäre eindeutig eine Verschlechterung für die Bürger, findet SPD-Mann Falco Moers. Daraus drohende mögliche Jobverluste könnten nicht hingenommen werden. Darüber werde im parlamentarischen Verfahren noch zu reden sein. Ebenso über die Punkte in Altmaiers Konzept, die schon jetzt auf Zustimmung stoßen.
Also strengere Bußgelder beispielsweise bei schlechtem Service oder eine Schlichtungsstelle verpflichtend zu machen. Das will er ja prüfen. Das sind Dinge, die haben wir von ihm schon seit langem gefordert. Und wenn das tatsächlich käme, würde das auch zu mehr Verbraucherschutz führen.
Wie Katharina Dröge von den Grünen geht auch die FDP davon aus, dass die Verbraucher davon profitieren werden, wenn die Bundesnetzagentur wie geplant gestärkt wird. Die soll laut Altmaier künftig eine Verbraucherschutzbehörde im Postbereich sein. Und unter anderem stärker überprüfen, ob die Deutsche Post die Grundversorgung gewährleistet. Beispiel, wenn das Unternehmen künftig Filialen schließen will, muss es das melden. Sieht die Bundesnetzagentur dadurch die flächendeckende Versorgung gefährdet, soll sie die Schließung von Poststellen verbieten können. Bis Ende des Jahres will das Wirtschaftsministerium einen Gesetzentwurf vorlegen. Mitte 2020 soll das neue Postgesetz in den Bundestag. Dann wird auch klar sein, an welchen Tagen es noch lohnt, in den Briefkasten zu schauen.
Schwere Schlappe für den neuen britischen Premierminister Boris Johnson. Seine konservative Partei verlor bei einer Nachwahl in Wales einen Sitz. Nun haben die Tories zusammen mit dem nordirischen Koalitionspartner DUP im Unterhaus gerade mal einen Sitz mehr als erforderlich. Thomas Speckhofen aus London.
43% der Stimmen in Brecon und Radnorshire, das reicht für Jane Dodds von den Liberaldemokraten.
Jane Dodds is duly elected Member of Parliament for the said constituency.
Das Unterhausmandat in dem walisischen Wahlkreis wandert nach 4 Jahren von den Tories wieder zurück zu den Lib Dems. Der Sitz von Brecon und Radnorshire ging schon immer hin und her zwischen den Parteien, aber diesmal ist der Verlust für die regierenden Konservativen besonders schlimm. Denn damit schrumpft ihre ohnehin nur hauchdünne Mehrheit zusammen mit der nordirischen DUP im Londoner Parlament auf eine einzige Stimme. 320 für die Regierung, 319 für die Opposition. Die frisch gewählte neue Abgeordnete Jane Dodds gibt sich kämpferisch.
My very first act as your MP.
Das Erste, was ich als Abgeordnete tun werde, ist, dass ich dort im Parlament Herrn Boris Johnson finden werde, wo immer er sich versteckt, und ihm laut und klar sage, hör auf, mit der Zukunft unserer Gemeinden zu spielen und schließe einen No-Deal-Brexit aus, und zwar jetzt.
And rule out a No-Deal-Brexit now.
Die britischen Liberaldemokraten sind gegen den Brexit. Bei der Europawahl vor 5 Wochen wurden sie damit landesweit zweitstärkste Kraft. In Brecon und Radnorshire profitierten sie allerdings auch davon, dass die Grünen und die regionale Plaid Cymru, beide ebenfalls gegen den Brexit, auf eigene Kandidaten verzichteten. Damit konzentrierten sich die Stimmen des Anti-Brexit-Lagers auf die Liberaldemokraten. Die Tories dagegen gaben Stimmen an die Brexit-Partei ab, die auf Platz 3 kam. Kein Grund für einen Kurswechsel, sagt Tory-Sprecher James Cleverly. Wir werden uns als Regierung nicht von dem abbringen lassen, wozu wir uns verpflichtet haben, nämlich die EU zum 31. Oktober zu verlassen.
But we as a government won't be distracted from what we have committed to, which is to leave the European Union by the 31st of October.
Bis dahin sind es noch 90 Tage. Dass die Mehrheit im Unterhaus nun auf eine einzige Stimme geschrumpft ist, ändert nichts, erklärt Cleverly. Die einfache Wahrheit ist, dass das Parlament das vorliegende Abkommen mit überwältigender Mehrheit abgelehnt hat. Da kommt es nicht auf ein, zwei oder drei Stimmen an. Es geht vor allem um den Backstop. Wenn der weg ist, dann kann die Demokratie zu ihrem Recht kommen. Wenn die EU da aber unwillig oder nicht in der Lage zu ist, dann werden wir sicherstellen, dass wir am 31. Oktober austreten, um die Vorteile des Brexits nutzen zu können. Die Labour-Partei, traditionell eigentlich stärkste Kraft in Wales, kam in Brecon und Radnorshire weit abgeschlagen nur auf Platz 4. Gerade einmal 5% entschieden sich für den Labour-Kandidaten.
In Saudi-Arabien bekommen Frauen ab 21 Jahren mehr Rechte. Unter anderem wird das sogenannte Vormundschaftssystem geändert, das bisher ihre Auslandsreisen erschwerte. Nach Ansicht von Beobachtern sind Reformen in dem arabischen Land dringend notwendig, um der jungen Generation eine Perspektive zu geben. Carsten Kühntop zu den Einzelheiten einer eher kleinen Reform.
Mit mehreren Dekreten hat der saudische König Salman das Vormundschaftssystem geschwächt und die Rechte von Frauen gestärkt. So legte er fest, dass fortan jedem Bürger auf Antrag ein Pass auszustellen ist. Und dass alle, die älter als 21 sind, keine Erlaubnis benötigen, wenn sie reisen wollen. Außerdem ist es auch Frauen nun erlaubt, eine Eheschließung, eine Scheidung oder die Geburt eines Kindes eintragen zu lassen und offizielle Familiendokumente zu erhalten. Ein weiteres Dekret stärkt das Recht aller Bürger auf Erwerbsarbeit ohne Diskriminierung wegen ihres Geschlechts. Andere Elemente der männlichen Vormundschaft über Frauen bleiben aber unverändert. So brauchen Frauen nach wie vor die Erlaubnis ihres Vormunds, um heiraten oder alleine leben zu können, um nach Verbüßung einer Haftstrafe das Gefängnis verlassen zu können oder auch, um in einem Frauenhaus Schutz zu suchen. Dass saudische Frauen einen männlichen Vormund haben müssen, prägt ihr Leben, denn die rechtliche Stellung einer Frau entspricht damit faktisch der eines Kindes. Vormunde sind der Vater, später der Ehemann und, nach dessen Tod, ein naher männlicher Verwandter. Manche Frauen haben deshalb sogar ihren Sohn als Vormund, der noch ein Teenager ist. Kritiker argumentieren seit langem, dass die Vormundschaft keine Basis im Islam habe, sondern aus beduinischer Tradition komme, weshalb man sie problemlos komplett abschaffen könne. Doch wann immer in der Vergangenheit in sozialen Medien Kampagnen für ein Ende des Systems liefen, meldeten sich umgehend auch zahllose Frauen, die daran festhalten wollten, denn die Vormundschaft halte Familien zusammen, so das Argument. Was Änderungen des Vormundschaftssystems stets schwierig gemacht hat, viele der Regeln, die Frauen einschränken, sind in keinem Gesetz festgelegt, sondern schlicht Tradition. Das heißt, Behörden legen diese ungeschriebenen Regeln häufig willkürlich aus. Dass das Vormundschaftssystem nun gelockert wurde, gilt als weiterer wichtiger Schritt bei der Liberalisierung und Öffnung der saudischen Gesellschaft, die Kronprinz Mohammed bin Salman vorantreibt. So dürfen seit rund einem Jahr auch Frauen einen Führerschein machen, Kinos sind wieder erlaubt und mittlerweile finden jedes Jahr Dutzende Konzerte im Königreich statt. Gleichzeitig sitzen aber weiterhin mehrere Menschenrechtler und Aktivisten im Gefängnis. Frauen und Männer, die sich in der Vergangenheit für genau die Änderungen stark gemacht hatten, die der Kronprinz nun durchsetzt. Auch kritische islamische Rechtsgelehrte hat Mohammed mundtot gemacht. In kaum einem anderen Land der Welt ist die Kluft zwischen Männern und Frauen so groß wie in Saudi-Arabien. Bei einem entsprechenden aktuellen Ranking des World Economic Forum nimmt das Land Platz 141 von 149 ein. Dass König Salman seit seiner Thronbesteigung 2015 die Rechte von Frauen in mehreren Schritten gestärkt hat, hat nicht zuletzt wirtschaftliche Gründe. Saudi-Arabien will seine Wirtschaft aus der Abhängigkeit von Öl und Gas befreien. Im Zuge dessen soll der Anteil von Frauen an der Erwerbsbevölkerung von derzeit etwa 22% auf mehr als 30% steigen. Doch das klappt nur, wenn Frauen aus ihrer Abhängigkeit von Männern befreit werden. Zumindest zum Teil und schrittweise.
US-Präsident Donald Trump hat neue Zölle auf Waren angekündigt, die sein Land aus China importiert. Nun reagiert die Staats- und Parteiführung in Peking, Benjamin Eisel, mit den Einzelheiten.
Die Reaktion der chinesischen Regierung kam nicht überraschend. Sollten die USA ihre Drohung wahrmachen, werde China mit den notwendigen Maßnahmen gegensteuern, sagte die Sprecherin des Außenministeriums Hua Chunying in Peking. China wolle keinen Handelskrieg, denn in einem solchen gebe es keine Gewinner. Komme es aber zu einem Handelskrieg, werde man ihn ausfechten, so die Sprecherin. China akzeptiert weder Druck noch Einschüchterung oder Erpressung. Wenn es um unsere Prinzipien geht, werden wir nicht nachgeben. Wir hoffen, dass die USA diese Illusion aufgeben und ihre Fehler korrigieren. Die Vereinigten Staaten sollten versuchen, die Streitfragen durch Verhandlungen und gegenseitigen Respekt auf Augenhöhe zu lösen. Zuvor hatte sich bereits Außenminister Wang Yi beim ASEAN-Gipfel in Bangkok kurz und knapp geäußert. Die Zölle seien nicht konstruktiv und nicht der richtige Weg, den Handelsstreit zu lösen, sagte der chinesische Außenminister im Vorbeigehen zu Reportern. Dienstag und Mittwoch gab es Gespräche der beiden Seiten in Shanghai, allerdings ohne nennenswerte Ergebnisse. Daraufhin hat US-Präsident Trump gestern neue Einfuhrzölle von 10% auf chinesische Waren im Wert von weiteren 300 Milliarden US-Dollar angekündigt. Trump sagte, die neu verhängten Zölle könnten weiter angehoben oder wieder gestrichen werden. Das hänge ganz davon ab, wie die Verhandlungen verliefen. Im September wollen beide Seiten wieder miteinander sprechen. Doch eine Lösung ist nicht in Sicht. Donald Trump ist verärgert, weil China mehr in die USA verkauft als andersherum. Außerdem wirft er der Volksrepublik unfaire Handelspraktiken vor. Deshalb hat der US-Präsident bereits vor gut einem Jahr Einfuhren aus China in Milliardenhöhe mit hohen Sonderzöllen belegt. China hat mit Gegenzöllen reagiert.
Und wir kommen zum Sport im Echo des Tages mit Mats Nicholson.
Clemens Tönnies gilt als Mann der klaren Worte. Tönnies ist Vorsitzender des Aufsichtsrates bei Schalke 04, seit Jahren der entscheidende Mann im Verein. Nun hat Tönnies sich und Schalke 04 einen großen Imageschaden zugefügt. Der Unternehmer äußerte sich gestern bei einer Festrede am Tag des Handwerks in Paderborn. Er kritisierte Steuererhöhungen im Kampf gegen den Klimawandel. Stattdessen solle man lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren. Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen und wenn es dunkel sei, Kinder zu produzieren. Tönnies und Schalke 04 entschuldigten sich heute offiziell. Seine Aussage sei falsch, unüberlegt und gedankenlos gewesen, so Tönnies. Sportvorstand Jochen Schneider verteidigt seinen Aufsichtsratsboss.
Das ist ein Mensch, der zu 100% die Werte von Schalke 04 vertritt. Er hat jetzt gestern Abend eine unbedachte Aussage getätigt. Er hat sich heute prompt und aufrichtig in aller Form dafür entschuldigt. Und ich finde, unsere Gesellschaft funktioniert so, dass sich ein Mensch entschuldigen kann und dass es danach auch weitergeht.
Die öffentliche Kritik ist groß. Ex-Schalke-Spieler Sapai, in Ghana geboren, attestiert Tönnies ein Weltbild, das an die Kolonialzeit erinnere. Sapai fordert Konsequenzen. Nach Informationen der Bild-Zeitung berät der Schalker Ehrenrat in der kommenden Woche über das Thema Tönnies. Der Ehrenrat könnte den Vorsitzenden des Aufsichtsrates abberufen. In Berlin laufen an diesem Wochenende die Finals. 10 Sportverbände tragen zeitgleich ihre deutschen Meisterschaften aus. Dabei sind auch die Schwimmer. Die Top-Leute haben heute, wie erwartet, souveräne Siege gefeiert. Lars Becker berichtet aus Berlin.
Das neue Traumpaar des deutschen Schwimmens ist am zweiten Tag der deutschen Meisterschaften in Berlin vom Publikum gefeiert worden und hat jeweils mit Leistung zurückgezahlt. Zweiter Titel für Sarah Köhler, erster Erfolg für Florian Wellbrock. Der Doppelweltmeister gewann das Finale über 800 Meter Freistil souverän und mit einer erstaunlich starken Zeit. Über diese Strecke war Wellbrock bei der WM in Guangzhou im Vorlauf deutlich langsamer gescheitert, um wenige Tage später über 1500 Meter ein goldenes Comeback zu feiern. Wellbrocks Freundin Sarah Köhler sicherte sich nach dem Auftakterfolg über ihre silberne WM-Strecke 1500 Meter Freistil heute auch den Titel über 400 Meter. Klare Sache, großer Vorsprung. Morgen geht's für beide weiter. Marco Koch hat sich bei der DM über eine Nebenstrecke eingeschwommen. Der Ex-Weltmeister belegte über 100 Meter Brust Rang 2.
Und zum Schluss nochmal ganz aktuell der Blick in die zweite Fußball-Bundesliga. 25 Minuten sind gespielt, noch keine Tore an diesem zweiten Spieltag. Der VfL Bochum trifft zu Hause auf Arminia Bielefeld. Da steht's genauso 0:0 wie zwischen dem SV Sandhausen und dem VfL Osnabrück.
Vielen Dank, Mats Nicholson. Das war der Sportmecho des Tages. Einen angenehmen Abend wünscht Ferdinand Klien.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.